Und bevor wir richtig durchstarten, würde ich gerne noch beten. Vater, danke, dass du gut bist. Wir haben es gerade gesungen. Und hilf uns, das wirklich in unserem Herzen zu erkennen, dass du der gute Vater bist, der das Beste für uns will, dass du immer da bist. Hilf uns heute Morgen wirklich deine Stimme zu hören, was du uns zu sagen hast. Und lass uns deine Güte darin erkennen. Amen. Wir stellen heute eine tolle Frage, wie ich finde. Aber bevor ich sie vorwegnehme, habe ich einen Liedtext mitgebracht. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wer sagt mir, wer ich war und wirklich bin? So hat es Peter Maffay zum ersten Mal 1986 gesungen. Und letztlich sind das doch, die nächste Folie haben wir auch nochmal den Text, das sind doch eigentlich die großen Fragen des Lebens. Mit denen beschäftigen wir uns auch gerade in unserer Predigtserie. Wir sind in der Predigtserie, wer sagt mir, wer ich bin? Und die Antwort ist einfach, es kommt darauf an, wem du zuhörst. Denn jeder will dir sagen, wer du bist. Die Werbeindustrie will dir sagen, dass du jemand bist, der nie genug hat und nur glücklich wird, wenn du dieses tolle neue Produkt kaufst. Und dann gibt es da das Schulsystem, das will dir sagen, dass du jemand mit großem Potenzial bist. Und dass deine Hauptaufgabe im Leben darin besteht, bis ans Lebensende zu lernen. Dein Arbeitgeber will dir sagen, dass mit dir nur dann etwas anzufangen ist, wenn du schnell, effektiv und effizient arbeitest. Deine Lebensversicherung will dir sagen, dass du jemand bist, der ständig der akuten Gefahr ausgesetzt ist, jederzeit zu sterben. Und dass du dich so sehr fürchten musst, dass du ihnen dein ganzes Geld gibst. Und am Ende eines jeden Tages bleibt doch die Frage, auf welche Stimme hörst du? Wer sagt dir, wer du bist? Die Frage kann ich nicht beantworten, die musst du beantworten. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was soll ich hier? Was ist der Sinn meines Lebens? Leicht verändert sich die Frage. Ich finde es interessant, wenn jemand fragt, sag mal, wer bist du eigentlich? Hat ja auch irgendwie mit meinem Ursprung zu tun. Wer bist du eigentlich? Ich bin der Fabian. Ja, Moment. Ich habe nicht gefragt, wie heißt du, sondern wer bist du? Das ist der Moment, wo ich schlucke, in mich kehre und merke, da muss ich vielleicht noch etwas drüber nachdenken. Aber wenn wir diese Fragen stellen, sind wir doch oft meistens so oberflächlich am Daten abfragen. Das wissen wir über den anderen. Wenn wir diese Antworten haben, meinen wir, den anderen zu kennen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sind das meist die Sachen, die wir über uns selbst wissen. Und dann sind wir doch herausgefordert, mal etwas tiefer zu bohren. Und genau das versuchen wir in dieser Predigtserie. Und ganz ehrlich, manche Fragen, was ist der Sinn meines Lebens? Ich glaube, manche dieser Antworten finden wir sogar nur bei Gott. In der Serie geht es darum, all das zu reflektieren, sich diesen Fragen zu stellen und als Resultat bewusst zu leben. Meine Güte, was mache ich hier? Was ist das Wichtigste? Das alles im Blick auf den Glauben. Ich will versuchen, heute eine Frage anzureißen. Die Frage, wo komme ich her? Und das wollen wir heute als Christen auch in Bezug auf unseren Glauben erfahren. In den letzten zwei Wochen wurden wir dazu herausgefordert, die Botschaft der Bibel als Geschichte zu verstehen, mit der wir etwas persönlich zu tun haben. Eine Geschichte, in der wir selber eine Rolle spielen. Im christlichen Umfeld nennen wir das ja auch oft die Heilsgeschichte. Und bitte, es ist die Heilsgeschichte, nicht die Unheilsgeschichte. Es ist die Geschichte Gottes mit den Menschen. Und also das, ich reite da gerade mal drauf rum. Die Geschichte Gottes mit den Menschen ist immer eine positive. Es geht um das Heil. Es geht darum, dass Gott das Beste will, so wie wir es eben wirklich gesungen haben. Und in diese Geschichte Gottes mit den Menschen dürfen wir uns eingliedern, einklinken. Carsten und Kai haben erzählt, dass sich diese Heilsgeschichte in 5 Akte gliedern lässt. Vor 2 Wochen haben wir erfahren, dass Gott die Menschen geschaffen hat und er sagte, sie seien sehr gut. Wir erfahren, wir sind gewollt, wir sind als sein Ebenbild erschaffen. Uns ist Verantwortung gegeben. Das ist dann der Punkt, wo es ein bisschen, na gut, was machen wir damit? Ne? Aber Gott hat seine Freude an uns. Letzte Woche haben wir erfahren, dass Gott aber auch seine Herausforderung mit uns hat, dass der Mensch Gott gegenüber durchaus misstrauisch ist, sich selbst die Krone aufgesetzt hat. Ich meine, das kennen wir ja auch irgendwie alle. Da gibt es diese Frage, wollen wir, dass da oben jemand ist? Also ja, schon in gewisser Weise, wenn der da oben uns helfen soll, uns selber zu verwirklichen, dass es uns gut geht, dass wir Erfolg haben, dass wir eine Gehaltserhöhung bekommen, dann ist es ganz gut, wenn wir da oben jemand haben. Aber wenn es darum geht, dass der uns vielleicht die Krone abnehmen will und so ein bisschen sagen, mach doch mal dein Leben in die Richtung, das finden wir dann oft nicht so gut. Und so hat Gott so ein bisschen mit uns zu schaffen. Und am Ende fragte Kai, was machen wir mit dieser Schuld? Und anders gefragt, was war die Antwort Gottes auf das Versagen des Menschen? Dann hat er uns alle hängen lassen und auf heute vertröstet. Und nun kommt also Akt 3. Und bevor wir auf uns zurückkommen, lasst uns doch nochmal prinzipiell schauen, wie die Geschichte weitergeht. Nach dem Sündenfall, was war die Antwort Gottes auf das Versagen des Menschen? Was ist die Antwort auf die Sünde? Wir lesen erstmal, dass Gott ein Stück weit die Menschen erstmal machen lässt und irgendwann beruft er eine Person. Und wenn ich jetzt in den Raum fragen würde, wen Gott nun als Antwort auf die Sünde gerufen hat, gibt es eine gewisse Versuchung, das naheliegend zu sagen. Das ist die Antwort auf alle Fragen in der Kirche, Jesus. So haben wir das zumindest bei den Pfadfindern gelernt oder so. Ne? So haben wir das gelernt. In der Kinderkirche oder beim Gospecial oder in welcher Gemeinde du auch immer zum Glauben gefunden hast. Aber das ist verkürzt. Das ist einfach mal von Seite 5 auf Seite 950 unserer Bibel gesprungen. Aber das ist das Bild, was wir doch meistens haben. Gottes Plan A, der Garten Eden, gescheitert. Gottes Plan B, das Gesetz, hat auch nicht funktioniert. Also schickte er viele tausend Jahre später seinen Sohn aus heiterem Himmel, der alle Probleme löst. Plan C. Aber das stimmt nicht. Gott hat eine Geschichte mit uns Menschen. Nach dem Sündenfall hat Gott einen einzigen Plan. Zudem gehört Jesus dazu. Ich will sogar sagen, er gipfelt darin. Aber zu diesem Plan gehören auch wir dazu. Und zu diesem Plan gehört alles, was vor Jesus war, dazu. Und mir ist doch folgender Gedanke mal wirklich kurz zu verweilen. Ganz oft sagen wir, hören wir, und im Grunde finde ich es richtig, aber streng genommen ist es falsch. Der Gedanke, Gott hat einen ganz besonderen Plan für dich. Und für dich. Und für euch alle. Und dann fühlt man sich, der eine etwas überfordert und der andere geschmeichelt. Aber stimmt nicht. Gott hat einen Plan. Als dieses Ding gescheitert ist, hat Gott einen Plan. Der fängt hier an. Der Gedanke, so will ich das Ding lösen. Und irgendwann kommt es hier drüben an. Die Vollendung. Lösung des Problems zu 100%. Gottes Reich auf Erden, wow. Pff. Und von hier bis da gibt es einen Weg zu gehen. Jetzt gibt es einen Plan. Nicht 105 Milliarden Pläne oder wie viele Menschen auch immer jemals leben werden, weiß ich nicht. Einen Plan. Und in den sind wir eingeladen, einzutreten. Wir sind eingeladen, mitzuwirken. Aber lasst uns doch nichts vormachen. Egal, ob ich mich in diesen Plan einklinke oder nicht, Gott wird sein Ziel erreichen. Egal, ob mein Nachbar sich in diesen Plan einklingt, Gott wird sein Ziel erreichen. Und die Versuchung ist, wenn Gott einen ganz persönlichen Plan für mich hat, einerseits baut es mich auf, das ist nicht schlecht, aber dann ist ein Stück weit Gott dazu da, mich zu verwirklichen. Und darum geht's nicht. Gott hat einen guten Plan und jeder von uns ist eingeladen, mit hineinzutreten. Und so geht uns diese Geschichte Gottes mit den Menschen auch an. Der einzige Plan. Wen hat Gott Also berufen. Abraham. Und davor gab es noch Noah, aber den überspringe ich jetzt aus Zeitgründen. Gott beruft Abraham in ein Land, was er nicht kennt, und sagt, ich werde dich mit Nachkommenschaft segnen und deine Nachkommen werden ein Segen sein. Gott schließt mit Abraham einen Bund, um genau das zu bekräftigen. Gott würde ihn und seine Nachkommen treu sein, sie würden sein Volk sein. Und aus Abrahams Nachkommen geht ein junger Mann hervor mit dem Namen Jakob. Aus diesem Nachkommen Jakobs, der zufälligerweise auch Israel genannt wird, geht jenes von Gott erwählte Volk hervor. Diesem Volk gab Gott seine Gebote, die sie halten sollten. Wenn sie diese hielten, war ihnen der Segen Gottes verheißen, durch den sie die Welt als helles Licht erleuchten sollten. Ich sage das nochmal. Wenn sie dieses Gesetz Gottes halten würden, war ihnen der Segen Gottes verheißen, durch den sie die Welt mit einem Licht in einem Licht leuchten lassen würden. Kommt uns das irgendwie bekannt vor, dieses Bild? Einmal im Jahr lesen wir meistens irgendwo in einem unserer Gottesdienste, in jener Nacht leuchtet auf das helle Licht. Oder ganz plump, ich bin das Licht der Welt. Ihr Lieben, das war nichts Neues mit Jesus. Sondern der Gedanke, der damals schon angelegt wurde, hat Jesus aufgegriffen, umgedeutet, wurde sogar prophetisch auch nochmal zugespitzt und auf Jesus hingewiesen. Aber das ist nichts Neues. Das ist der Plan Gottes mit dieser Welt. Okay, das Gesetz. Das Gesetz ist der Schatz Israels. Es ist die Weisung Gottes für ein gelingendes und erfülltes Leben. Es ist die Lebensanweisung für, gemäß den Vorstellungen Gottes. Nachdem der Mensch vom Baum der Erkenntnis gegessen hatte, musste dieser Mensch sein Verhalten verantworten. Musste er Dinge einschätzen. Den ganzen lieben langen Tag. Ist das gut? Ist das schlecht? Ist das moralisch? Ist es sinnvoll? Ist es nicht sinnvoll? Ist es egoistisch? Und wir lesen in der Geschichte Noahs, jetzt komme ich doch drauf, dass zu dieser Zeit die Menschheit so ziemlich böse geworden war. Und ich glaube, ich weiß warum. Dieses ständige Einschätzen, irgendwann kommt man an den Punkt, dass man sagt, ich kann nicht mehr. Und wisst ihr was, es ist mir auch vollkommen egal. Der einfachste Weg ist, ich lebe so, dass es mir am meisten bringt. Fertig. Und in diese Situation kommt Gott und hilft da, wo das menschliche Einschätzungsvermögen so ein Stück weit am Ende ist, und gibt seine Weisung. Diese Weisung ist eine enorme Hilfe. Geschichtlich war diese Weisung eine Revolution. Es war etwas ganz Besonderes, war was Kostbares. Es gab nun auf einmal ein Recht, vor dem sich jeder verantworten musste. Die Herrschaft der Willkür war beendet. Jetzt kennen wir alle so, wenn wir so ein bisschen eine ganz tiefe Stimme haben und sagen, da gibt's aber doch diese alttestamentarische Sache, Auge für Auge, Zahn für Zahn und so, ne? Und dann sagen wir, dann betonen wir das alttestamentlich. Ja, ja. Aber wie war es denn vorher? Vorher hat mir jemand ein Auge ausgeschlagen und ich bin zurück zu meinen Brüdern und habe gesagt, hey Jungs, was der mir angetan hat, komm, wir gehen. Dann bin ich hergezogen mit meinen ganzen Brüdern und habe die ganze Familie totgemetzelt. Gerechtigkeit geschaffen, Rache. Und auf einmal kommt die Weisung Gottes und sagt, Auge für Auge, Zahn um Zahn. Es ist Verhältnismäßigkeit geboten. Und das heißt übrigens auch nicht, wenn ihr mal nachlest, in welchem Kontext dieser eine Satz steht, heißt nicht, wenn mir jemand das Auge ausschlägt, soll ich dem sein Auge ausschlagen, dann ist Gerechtigkeit getan, sondern es heißt, wenn mir etwas Schlimmes widerfährt, um Gerechtigkeit wiederherzustellen, muss die Strafe oder muss die, also wir würden sagen, Schmerzensgeld verhältnismäßig sein. Das ist der Punkt. Mir wichtig ist, diesen Gedanken hervorzuheben. Israel empfand die Weisung Gottes stets als Segen, nicht als Last. Warum sie sich immer mal wieder dann abgewendet haben, gute Frage, weiß ich nicht. Gott sagt aber auch, wenn sie diese Gebote nicht hielten, war ihnen der Fluch verheißen. Ein Fluch ist ja einfach die Abwesenheit von Segen. Wenn Gott seinen Segen zurückzieht, dann ist da ein Vakuum und dann kommen halt unsegensreiche Sachen da rein. Gemeint ist meine Abkehr von den Geboten. Passieren Sachen, die nicht so gut sind. Und mit dieser Abkehr ist übrigens nicht gemeint, in erster Linie das Unvermögen, irgendwie alles zu halten, all den Geboten Folge zu leisten, sondern es geht um eine bewusste Abkehr. Dass es unmöglich war, das Gesetz in allen Einzelheiten umzusetzen, das war den Propheten auch im Alten Testament bekannt. Darum ging es deswegen nicht. Gott sagte zu Moses, dass er, falls Israel sich von seinen Geboten und damit von Gott selbst abwendet, das Volk aus dem Land Kanaan herauswerfen würde durch Angriffe kriegerischer Völker. Interessanterweise ist das auch zweimal passiert, einmal in der babylonischen Gefangenschaft und dann in der Zeit der Tempelzerstörung ungefähr 70 nach Christus. Und da ist etwas ganz Problematisches passiert. Die Christen jener Zeit haben gesagt, guck mal, sie haben den Messias verraten, sie haben ihn ans Kreuz geschlagen. Jetzt kommt die Strafe Gottes, der Tempel wird zerstört, die Römer haben ganz Jerusalem blutig niedergemetzelt. Das, was er mit Israel vorhatte, ist endgültig gescheitert. Wir sind das neue Israel. Die Kirche. Israel hat bekommen, was ihnen zustand, der Fluch, alle Segnungen gehen auf die Kirche über, auf uns. Und doch musste die Theologie drastisch umdenken. Denn zum ersten Mal in der Geschichte, teilweise oder ja, zu unseren Lebzeiten, erleben wir, wie Juden in diesem geografischen Gebiet wieder wohnen. Und das ist deswegen so bedeutsam, weil auch die Propheten im Alten Testament von einer solchen Sammlung von Israel aus allen Ecken der Endwelt spricht. Und zum ersten Mal in der Kirchengeschichte sind wir heute sehr real damit herausgefordert, wie wir zu Israel einerseits theologisch und andererseits auch politisch stehen. Aber das ist eine Predigt für sich. Wir befinden uns also jetzt im Akt 3 der Heilsgeschichte. Durch den Baum der Erkenntnis wurden wir erwachsen. Vorher waren wir kindlich. Adam und Eva waren kindlich. Sie hatten kein Bewusstsein für Gut und Böse. Sie konnten deswegen auch gar nicht bewusst das Böse tun. Aber das Kindliche verschwand, als sie zugriffen. Der Baum der Erkenntnis. Und Israel stand jeden Tag vor dieser Wahl. Würden sie das Gute tun? Würden sie auf die Worte Gottes hören? Würden sie sich ehrbar verhalten? Oder würden sie sich für das Böse entscheiden, sich von Gott abkehren? Sie könnten sich nach Gott ausstrecken, versuchen, ihm eine Freude zu machen, oder sie könnten ihm bewusst die kalte Schulter zuwenden. Sie hatten die Wahl. Und in diesem Akt 3 der Heilsgeschichte hat Gott immer wieder um sein Volk geworben. Und ich möchte das mal verdeutlichen an zwei Schriftstellen aus dem Buch Hosea. Durch den Prophet Hosea hat Gott Folgendes gesagt. Und wir beginnen einfach mal in Kapitel 1. Als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, bleiben wir kurz mal da stehen. Stell dir einfach mal vor, du hast noch nie die Stimme Gottes gehört, vielleicht deckt sich das auch wunderbar. Na? Und auf einmal passiert so ein Ereignis, dass du von heute auf morgen weißt, ich habe gerade eine Begegnung mit dem lebendigen, heiligen Gott gehabt und er hat mir gerade Folgendes gesagt und ich kann es dir aufschreiben, so ist es mir widerfahren, ganz genau so. Und ich bin bereit dafür zu sterben, weil ich habe es erfahren. Das war eine Begegnung von Gott. Als das zum ersten Mal bei Hosea passierte, befahl Gott ihm, such dir eine Hure und nimm sie zur Frau. Du sollst Kinder haben, die von einer Hure geboren wurden. Denn auch mein Volk ist mir eine Hure. Sie ist mir untreu und läuft fremden Göttern nach. Da gehorchte Hosea und heiratete Gomer, die Tochter von Diblaim. Sie wurde schwanger und brachte einen Jungen zur Welt. Es geht dann weiter, wie die Kinder heißen sollten, um das weiter zu verdeutlichen. Dann geht etwas Zeit vorüber und in Kapitel 3 lesen wir, da sprach der Herr zu mir, obwohl deine Frau deine Liebe nicht erwidert hat, sondern ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir aufnehmen und sie lieb haben. Denn auch ich lebe die Israeliten, obwohl sie anderen Göttern nachgelaufen und nur zu gern deren Opfermahlzeiten essen. Da kaufte ich meine Frau für 15 Silberstücke und 4,5 Zentner Gerste zurück und sagte ihr, du wirst jetzt bei mir bleiben und dich mit keinem anderen Mann mehr einlassen. Stellt euch das doch gerade mal vor. Vielleicht seid ihr verheiratet. Wie sich dieser Gedanke anfühlt, so hat sich das damals auch angefühlt. Wärst du bereit, deinen Partner, deine Partnerin zu kaufen, um Zeit zu verbringen? In diesem ganz drastischen Bild versucht Gott unmissverständlich auszudrücken, sein Bund mit Israel steht fest. Seine Liebe ist bereit, alles zu tun, was menschlich wahrscheinlich irgendwo keinerlei Bereitschaft mehr da wäre. Und er wird nicht aufhören, sein Volk zu umwerben. Auch wenn geschichtlich dieser Abschnitt zu Ende gegangen ist, Gedanken finden wir genauso bei Paulus, Römerbrief Kapitel 11. Und interessanterweise stand das schon immer in der Bibel, aber die Kirche hat es knapp 2000 Jahre nicht beachtet. Hat Gott nun sein Volk verworfen? Fragt Paulus und beantwortet dann die Frage. Nichts sei ferner von der Wahrheit als das, schreibt er Kapitel 11. Das heißt auch heute nicht. Aber kommen wir jetzt nochmal ins Heute. Denn auch wir kennen doch eigentlich, was sich bei Israel abzeichnet. Auch bei uns ist diese kindliche Unschuld irgendwann verloren gegangen. Wir haben vom Baum der Erkenntnis gegessen, vielleicht vom Baum der Aufklärung oder wie immer auch dein Baum heißt. Und in gewisser Weise sind wir unser eigener Chef. Und Tag für Tag stehen auch wir vor Entscheidungen. Wir haben das Wort Gottes, aber hören wir auf Gott? Wenden wir uns ihm zu, suchen seine Nähe? Sind wir an ihm interessiert? Das meine ich sehr plastisch. Sind wir an ihm interessiert oder sind wir so mit unserem Leben? Also das Bild von der Sehnsucht, was du aufgegriffen hattest, Boas, geht genau in die Richtung. Sind wir an ihm interessiert? Nicht nur, wenn wir sonntags uns hierher schleppen und sagen, hoffentlich ist die Predigt heute nicht langweilig, sondern wenn wir bügeln, wenn wir Hausaufgaben machen, wenn wir die Zeiten verbringen, wo wir im Wartezimmer irgendwo sitzen, sind wir an Gott interessiert in unserem Leben? Tun wir das Gute, auch wenn der andere Weg einfacher wäre? Verhalten wir uns ehrbar? Sind wir Licht in der Finsternis, was auf Gott hinweist? Die Berufung Israels war von jeher, dass sie Licht seien, damit alle Völker den Gott Israels erkennen. Und ihr Lieben, wir glauben nicht an den christlichen Gott, wir glauben an den Gott Israels. Wir stehen vor den Fragen. Oder entscheiden wir uns für das Böse? Können wir genauso. Kehren uns von Gott ab, drehen ihm den Rücken zu. Die Mehrheit der Israeliten kehrte sich immer wieder von Gott ab. Die Folge war tatsächlich, dass Gott nach einiger Zeit seinen Segen zurückzog, ins Exil geführt worden waren. Aber zum Glück hört die Geschichte dort nicht auf. Es ist nur Akt 3 von 5. Gott ist seiner Berufung weiterhin treu. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der Predigt zum Akt 4.